Informatik und Informationsgesellschaft 1, digitale Medien. 8. Vorlesung, digitale Typografie. Gehalten am 8. November 2007 von Jochen Kubeck an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Guten Tag, herzlich willkommen. Es geht heute fließend weiter. Wir haben jetzt die Entwicklung der Schrift gesehen und die ersten Auswirkungen in der frühen Neuzeit. Dann gab es den Sprung, um diese Schiene der Drucktechniken fortzuführen, also von Gutenbergs Tiegeldruck bis zu modernen computergestützten Druckverfahren. Aber auch hier stellt sich dann die Frage, wenn man weiter reinzoomt, wie eigentlich der Computer Schrift darstellt, wie er Bilder darstellen wird, um sie dann später aufzurastern zum Beispiel, was in der Drucktechnik ja eine Rolle spielt, das wird in eine andere Vorlesung verlagert. Heute soll es ausschließlich darum gehen, wie ein Computer Schrift darstellt, um sie dann zum Beispiel auf Druckplatten zu rastern, aber natürlich auch am Bildschirm auszugeben oder auf Druckern, die ohne Druckplatten auskommen, zum Beispiel bei Tintenstrahl oder ähnlichen Verfahren. Das ist digitale Typografie und in der nächsten Woche geht es dann wieder zurück in die frühe Neuzeit und zu anderen Schriftmedien, die auch ihre Erweiterung in digitalen Medien, also in computergestützten digitalen Medien bekommen. Heute also digitale Typografie als Thema. Da unterscheidet man zuerst oder die ersten Schriften, die am Computer ausgegeben waren, sind Bitmaps. Keineswegs der VC20, der erste Computer, der Schriften ausgibt, aber das kennt vielleicht noch der ein oder andere, diese Commodore-Reihe, die ja in Europa sehr verbreitet war. Die Möglichkeit, Schriften hier in einem 8x8-Punkte-Raster abzulegen, das heißt, aus jedem Buchstaben wird ein Bitmap-Muster erzeugt. Und Bitmap-Muster heißt, naja, die Schrift ist an oder ist aus an dieser Stelle, das Pixel ist ein- oder ausgeschaltet. Und das sieht dann so ein bisschen aus wie da unten, wenn man es hochzoomt, Text als Bitmaps. Es gibt dann verschiedene Varianten, die man unterscheiden kann, nämlich wie viele Pixel man für einen so ein Zeichen zur Verfügung stellt. Je weniger Pixel man hat, desto schwieriger ist es in der Auflösung. Hier sieht man schon mal die Probleme, die sich daraus ergeben. Ganz typische Probleme, nämlich gerade bei Serifenschriften wie der Garamond unten bei 12 Pixeln, die man hat, muss man ja schon ein Pixel für die Serife abgeben und oben dann auch für den Anstrich. Wenn man so ein bisschen die Anmutung einer Antiqua-Schrift bewahren möchte. Und es sieht ganz fürchterlich aus, ahnt man schon. Man erkennt doch nicht wirklich, dass es eine Garamond ist. Das könnte auch irgendeine beliebige andere Antiqua-Schrift sein. So die Übergänge vom R nach A ist also sehr misslungen. Also bei 12 Pixel ist eine Garamond eigentlich keine Garamond mehr, sondern irgendeine Schrift. Bei anderen Schriften sieht man so bei den 12 Pixel Chicago, da sieht man, dass die Mittellängen sehr hochgezogen sind. Das ist, eine Chicago ist eine Schrift, die sich sehr gut für die Bildschirmdarstellung eignet, weil eben die Innenräume sehr groß sind und nicht wie bei anderen Schriften vielleicht nur ein oder zwei Pixel haben. Also man kann Minuskeln kann man sehr schön voneinander unterscheiden, aber also insgesamt ist die Schrift natürlich nicht sehr ausgewogen für andere Darstellungen außer Bildschirmschriften. Und auch da sieht man schon, dass manche Rundungen nicht so sind, wie sie sein könnten, gerade wenn man die Beispiele der letzten Vorlesung im Auge hat. Hier sieht man nochmal das Problem bei Skalierungen. Also ein Beispiel wird hier jeweils dargestellt in 4.8, 16, 32 oder 64 Punkt. Es fängt so bei 64 und normiert ist es immer auf 64 Punkt Größe. Also hier sieht man schon, dass eigentlich so die Anmutung einer Schrift bei 64 Punkt erst losgeht, wenn man Bitmap-Schriften wählt. Das Problem bei Bitmaps ist ja, dass sie nur ein- oder auskennen, also schwarz oder weiß. Und diese typischen Aliasing-Effekte, auf die ich noch nicht in dieser, in einer anderen Vorlesung eingehen will, woher das kommt und wie man damit insgesamt umgeht. Das taucht hier aber schon mal auf, diese Treppenmuster, die gerade bei Bögen oder bei Diagonalen eine ganz große Rolle spielen und insgesamt die Schrift sehr unruhig machen, also unausgewogen, unharmonisch. Und man braucht eine sehr hohe Auflösung, um diesen Effekt einigermaßen abzufedern. Hier ist noch ein Beispiel in etwas größerer Auflösung, also 96 Punkt, 48 Punkt. Da fangen dann die Rundungen an, eben wirklich wie Rundungen auszusehen und nicht einfach wie Zickzackmuster. Der große Vorteil von Bitmap-Schriften ist, dass sie sehr gut zu komprimieren sind. Wenn ich also umfangreiche Buchstabenformen speichere, kann ich sie Lauflängen kodiert speichern. Die Frage ist, gehe ich horizontal oder vertikal vor? Hier ist eine vertikale Lauflängenkodierung. Also man sagt eigentlich nur, jetzt kommt eine 1 oder ein Bit ist eingeschaltet und das kommt jetzt halt irgendwie 100 Mal oder 96 Mal und dann entsprechend wieder eine 0. Also man kann auch größere Schriften in sehr kleinem Speicher unterbringen. Das Hauptproblem bei Bitmap-Schriften ist ähnlich wie dann bei den Bitmap-Schriften ja auch, für jede Größe, die ich habe, brauche ich eigentlich eine eigene Darstellung. Also ich muss dieses gesamte Alphabet bei 12 Punkt einmal ablegen und für 24 Punkt. Ich kann es nicht einfach hochskalieren, weil dann die Treppen sich ja entsprechend vergrößern. Der Witz ist ja bei einer größeren Auflösung, dass ich dann noch Zwischenpixel einfügen kann, die in der kleineren Auflösung nicht drin waren. Insofern ist diese Schrift nicht beliebig skalierbar oder auf Kosten dann der glatten Auflösung, ist sehr ungünstig insgesamt. Ist aber die einzige Möglichkeit, wie man Schriften darstellen kann, wenn man wenig Speicher hat oder wenig Rechenkraft, um Alternativverfahren darzustellen, auf die ich dann im Folgenden eingehe. Also historisch sind das schon die ersten Schriften, Bitmap-Schriften. Vielleicht auch, weil die Grafikkarte einfach nur schwarz oder weiß hergegeben hat, beziehungsweise Pixel an oder aus und der Monitor auch nur grün oder schwarz war. Ein wichtiger Fortschritt ist ja, dass auch in der Darstellungstechnik, aber dann auch in der Speichertechnik, die Erhöhung der Auflösung mittels Grauwerte, dass ich nicht sage, ich muss unbedingt die Auflösung der Schrift erhöhen, also statt 24 Punkt 36 oder 48 nehmen, sondern ich sage, jeder Punkt hat mehrere Schattierungen. Und so wird aus einer Bitmap eine Bitemap, weil jeder Punkt nun ein, sagen wir, ein Byte oder ein halbes Byte in Anspruch nimmt, um 4 oder 8 verschiedene oder vielleicht noch mehr, 256 verschiedene Grauwerte anzunehmen. Und damit kann man dieses Aliasing abfedern, das sieht man natürlich in der Auflösung, ist das schwieriger. Also da sieht man, wie es aussieht, dass nämlich in der Mitte gibt es den Kern des Buchstabens in schwarz und nach außen hin wird es dann grau. Ihr kennt das aber natürlich und hier sieht man dann auch, wie es aussieht bei einem Beispiel. Es wirkt ein bisschen unschärfer, aber die Rundungen also, sehen deutlich runder aus als in der Bitmap-Schrift, wo man die Ecken noch deutlich stärker gesehen hat. Auf Kosten der Schärfe, das ist ganz klar. Es sieht so ein bisschen unschärfer aus, aber da werden wieder einige Eigenschaften des Auges ausgenutzt, dass in der kleinen Auflösung nicht mehr unterscheiden kann, die einzelnen Grauabstufungen und eigentlich vervollständigt im Kopf zu einer Rundung, wo eigentlich gar keine ist. Also man erhöht die Auflösung mittels Grauwerte, aber das Hauptproblem der Bit- und Bitmap-Schriften ist damit nicht gelöst, ganz im Gegenteil. Sowas lässt sich viel schwerer kodieren, weil es, also Lauflangenkodierung zum Beispiel, weil es oder komprimieren, weil es viel mehr Wechsel gibt zwischen den einzelnen Grauabstufungen. Und ich muss für eine Skalierung wieder den kompletten Zeichenvorrat in verschiedenen Größen vorrätig halten. Aber diesmal schluckt so ein Alphabet mehr Speicher als vorher ist. Also langfristig auch keine gute Wahl, Schriften so abzulegen. Sie werden immer so dargestellt. Also jedes Mal, wenn ihr auf dem Bildschirm eine Schrift hochzoomt, dann seht ihr etwas, was so aussieht. Also jedes Pixel ist halt in verschiedenen Abstufungen. Also irgendwann muss eine Schrift so ausgerechnet werden, aber man sollte sie nicht unbedingt so im Speicher repräsentieren. So, und da gibt's das gängige moderne Verfahren, ist das Umrissverfahren, wo man nicht mehr die Schrift pixelweise abspeichert oder byteweise, sondern nur die Umrisse. Und das ist sowas in PostScript oder in alternativen Verfahren auch stattfindet. Man muss diese Umrisse werden gespeichert in einem 1000x1000 Raster, zum Beispiel bei PostScript oder in einem 15.000x15.000 Raster bei Icarus. Das ist so eine Schriftschmiede. Also da gibt es verschiedene Rasterungen und in diesem Koordinatensystem gibt man dann die Eckpunkte an oder die Rundung, also wie das im Einzelnen aussieht, da werde ich dann noch drauf kommen. Man gibt nur die Umrisse an und lässt es dann in dem Ausgabemedium aus diesen Umrissbeschreibungen in der gewünschten Größe eine Schrift darzustellen. Und dieses Ausgabemedium kann ein Bildschirm sein, es kann ein Drucker sein, es kann ein Plotter sein, da gibt es ganz verschiedene Arten und die Größe, das ist der Trick daran, ist eigentlich beliebig skalierbar. also bis 1000 mal 1000 sowieso und aber auch darüber, ohne dass es zu merkwürdigen Ausfällen kommt. Es ist historisch in der Schriftentwicklung relativ, also in der digitalen Schriftentwicklung relativ spät in der Digitalisierung von Typografie, aber so eine Darstellung über Umrisse ist in der Geschichte der Darstellungsmedien älter. Die ersten Monitore waren so Radarschirme, eigentlich Vektorbildschirme, in denen man zwei Punkte angibt und da zieht der Elektronenstrahl dazwischen diese Linien. Also man hätte es schon sehr früh so darstellen können. So frühe, also so das Sage-System arbeitet so mit so Vektorgrafiken oder Sketchpad als Grafikprogramm arbeitet mit Vektorbildschirmen. Und die Möglichkeiten, den Bildschirm in einzelne Pixel einzuteilen, für den jeder Pixel braucht ja auch einen Bit oder ein Byte Speicher oder drei Byte, je nach Farbauflösung. Das war erst möglich in den 70er Jahren, als man genügend Geld hatte oder genügend Speicher zur Verfügung hatte, um sowas wie einen Bildschirmspeicher zur Verfügung zu stellen. Also interessanterweise ist das eine ganz frühe Form von Darstellung von Buchstaben auf den Vektorbildschirmen, die dann später also abgelöst wurde durch Pixel, Bitmap und Bitmap-Schriften und dann wiederum später kamen die Vektorschriften zurück, müssen aber jetzt mühsam einmal aufgerastert, dann in Vektorform dargestellt und später bei der Ausgabe wieder gerastert werden. Das ist also eine ganz merkwürdige Verkettung von Techniken, um die Qualität jeweils zu erhöhen. Warum so eine hohe Auflösung bei der Erstellung, also ein Tausender Gefiert oder ein 15.000er bei Icarus? Na, wie erstellt man so eine Umrissdarstellung? Man malt erstmal seine Schrift auf und da braucht man all die Qualifikationen, die schon die Typografen in der frühen Neuzeit brauchten. Also man muss eine vernünftige Schrift erstellen, wo die Buchstaben harmonisch abgestimmt sind, wo die Strichbreite gleich ist, also all diese Kriterien, über die ich ja schon gesprochen hatte. So, die will ich jetzt digitalisieren, also scannen und in einzelne Punkte auflösen. Und wenn ich ein grobes Raster habe, dann wird halt aus meinem A, das muss ich ja dann jeweils zu den nächsten Koordinaten anpassen. Und dann bleibt von meiner Schrift, die ich mir so schön überlegt habe, hier im linken Bild, so in hellgrau im Hintergrund, bleibt gar nicht so viel über. Wenn ich aber ein feineres Raster habe, kann ich die Schrift deutlich genauer abbilden. Und das ist ja immer noch ein recht grobes Raster, wenn man ein Tausender Gefiert vor sich hat. Wie geht man also vor? Man malt relativ groß, vielleicht auf DIN A3 oder DIN A2, jeden Buchstaben und man entwirft ihn wirklich mit all den geometrischen Figuren. Und die Frage ist, wie man das S jetzt hinkriegt. All das muss sich der Schriftersteller überlegen. Und dann geht man mit diesem Handscanner. Und so wird bis heute wird Schrift hergestellt. Man kann es natürlich durch den Computer einscannen lassen, aber so die echten Schriftschmieden schwören auf Handarbeit, die wiederum sehr viel Erfahrung voraussetzt. Und dann markiert man die wichtigen Punkte, nämlich da, wo also eine Gerade endet und es in eine Rundung geht und kann dann diese Punkte verschieden benennen. Das ist ein Anfangspunkt oder ein Eckpunkt, eine Kante oder ein Mittelpunkt und solche Dinge werden dann hier eingesetzt und das bedarf halt immer noch der Handarbeit. Und könnt ihr euch vorstellen, das Entwerfen der Schrift dauert eine Zeit, das Einscannen dauert dann auch nochmal eine gewisse Zeit. Und dann hat man, bei Icarus ist das so der Fall, hat man erstmal einen Datenbestand, den man dann wieder übertragen kann auf die verschiedenen Anwendungen. Also wir brauchen jetzt eine Schrift in PostScript oder in TrueType oder wir brauchen eine für eine ganz andere Maschine, die halt ein Zehntausender Gefiert hat. Und das kann man dann jeweils aus diesem Basisbestand ableiten. Das ist das Kapital von so einer digitalen Schriftgießerei, kann man sagen, von so einer Schrifterstellungsfirma, dass sie gute Schriften hat, gut eingescannt und in einer hohen Auflösung höher, als die Technik heute eigentlich damit arbeitet. Hier sieht man dann Handschnitte gegen elektronische Schnitte. Ja gut, da hatte ich ja schon drüber gesprochen. Das Problem ist, elektronisch verändert oder kursiv entworfener Schnitt eine slanted, also einfach nur gekippte Schrift ist keineswegs eine italic, eine kursive. Oder auch eine elektronische Bold, wo man dann alles ein bisschen dicker macht, ist keineswegs das gleiche wie ein eigener Schnitt einer Bold, also einer halbfetten. Sodass das Problem auch hier entsteht, wenn ich ein vernünftiges Alphabet rausgeben möchte, muss ich nicht nur die Majuskeln und die Minuskeln einmal einscannen und entwerfen. Ich muss auch eine kursive und eine Bold und vielleicht noch eine Bold-Kursiv alles von Hand erstmal entwerfen, aufmalen und einscannen. Und dann kommen noch die Sonderzeichen dazu, jeweils in diesen eigenen Schnitten. Und es gibt ja noch deutlich mehr Abstufungen und vielleicht noch so eine Kapitälchenschrift. Das ist ein enormer Aufwand, der da getrieben wird. Also nicht Scan einer gezeichneten Vorlage und hier ist eine Umrissnotation, das wird digitalisiert. Ich habe hier noch ein Beispiel von Icarus, wie man da vorgeht. Ich habe also ein SZ in Hand digitalisiert mit 15.000 mal 15.000 Bildpunkten Auflösung. Es gibt unten links den Startpunkt, da geht man mit seinem Handscanner drüber, macht Klick, Startpunkt. Dann gibt es diese Kurvenpunkte, Tangentenpunkte werden markiert und Eckpunkte, in denen jeweils Ecken angesetzt werden. Und das ist, also es gibt Kurvenpunkte und Eckpunkte und dann die Tangentialpunkte. Und deswegen gibt es auf diesem Handscanner diese verschiedenen Tasten, um klar zu machen, jetzt sind wir halt in der Kurve, jetzt brauchen wir eine Tangente oder hier beginnt, hier ist das letzte Mal, dass wir auf einer Geraden sind, jetzt geht die Kurve los. Das ist recht schwierig zu automatisieren. Dafür braucht man dann noch die Handarbeit. So, und das nächste Problem, was wir dann haben, ist nämlich, jetzt haben wir diese wunderschöne Darstellung im Umrissverfahren. Jetzt müssen wir das wieder in den Bildschirm ausgeben oder am Drucker. Also wir müssen den Umrissbuchstaben zum Bitmap rastern. Bitmap oder Bitmap, kann man sagen. Das Problem ist, dass bei kleinen Zeichengrößen dort einige Entscheidungen zu treffen sind, die man auch dem Rechner nicht einfach so überlassen kann. Ich habe so ein Pixelraster und da lege ich meinen Umriss drüber. Und jetzt muss der Computer entscheiden, welches Pixel ist schwarz, welches ist weiß. Man könnte ja sagen, wenn der Mitte des Pixels innerhalb des Umrisses liegt, macht dieses Pixel schwarz, sonst macht es weiß. Dann entsteht genau das Problem, wenn ich diesen Buchstaben so ein bisschen verschiebe, ist manchmal ein Pixel, also auf der rechten Seite nicht ein Pixel ganz drin und dann hat man etwas, was ungefähr aussieht wie das M. Wenn ich es aber nur ein wenig nach links oder nach rechts verschiebe, habe ich plötzlich den linken Balken doppelt so groß, weil plötzlich zwei Mittelpunkte von Pixeln drin liegen. Und das ist so ein Problem, was ich bei kleinen, das Pixelraster ist hier recht grob, was sich bei kleinen Schriftgrößen stellt. Eine Lösung ist es, dass man für kleine Größen, so ab 24 abwärts, Punkte abwärts, noch eine Bitmap-Schrift mitliefert. Ich habe die Umrissverfahren für alles Große und sobald es klein wird, habe ich eine von Hand vorbereitete das Alphabet, in dem die einzelnen Größen wirklich also von Hand korrigiert wurden, zu sagen, hier gehört ein Pixel hin und da nicht, wenn du bei 18 Punkten zum Beispiel arbeiten möchtest. Hier sieht man nochmal das Problem, also gerade bei dem H sieht man es deutlich nicht, die Balken sind verschieden groß, bei dem D sieht man es, der Bogen ist überhaupt nicht geschlossen und bei dem großen M ist es ganz katastrophal, ein Balken fehlt völlig, weil das so eine klassizistische Form ist obwohl klassizistisch ist das ja noch nicht mal, aber es mit sehr schlanken Abstrichen und noch gerundeten Serifen und es sieht einfach überhaupt nicht mehr aus wie ein Buchstabe. Auf der rechten Seite sieht man mal den Text, der so, wenn man es einfach automatisch eine Umrissschrift wieder rastern würde, wie die Schrift aussehe, das ist nicht wirklich lesbar. Every dog must have his day und so. Also das ist ein Grundproblem, was sich natürlich bei Bitmap-Schriften nicht stellt. Bitmap-Schriften sind nicht skalierbar, skalierbare Schriften sind schlecht zu rastern. So kann man es zusammenfassen. Und hier ist mal eine nette Darstellung, wie viele Schriften gibt es eigentlich, also mögliche Schriften. Und das haben sie mal gemacht bei URW, das mal ausgerechnet. Wenn ich 6x6 Punkte habe, gibt es eigentlich Vergrößerung wenn man es entsprechend vergrößert, mögliche Anzahl der Schriften 2, bei Gevierdraster 6. Bei Gevierdraster 4 gibt es, über 7 Punkte gibt es nur 4 Schriften, die voneinander unterscheidbar sind. Einmal als normale und dann als kursive Version, wenn man sowas haben möchte wie Kursivversion. Und diese 1000 Schriften, die man dann hat, wenn man in 12 Punkt setzt, bei 12 Punkt gibt es eben 20 Schriften, die man klar voneinander unterscheiden kann. Also da sieht eine Garamond, eine Times, ob die sich dann so, oder eine Sabon und eine Garamond, wo dann die sagen, ja, das sind große Unterschiede. Das sieht man wahrscheinlich bei irgendwie 72 oder 140 Auflösungen, sieht man das schon. Aber bei 12x12, also beim 12er Raster, was ja so für die normale Konsultation häufig auch benutzt wird, kann man gar nicht die Schriften so sehr auseinanderhalten, wenn man sie in Bitmaps umrechnet, wie das so dargestellt wird. Fürs Web ist das ja nicht uninteressant. Wenn man Webschriften setzt, die ja als Bitmap oder Bitmaps aussehen, Es ist gar nicht so wichtig, welche Schrift man wählt. Man muss aber wissen, eine Serifenschrift oder nicht, eine Grotesk-Schrift oder vielleicht eine Spezialschrift. Da kann man sich für entscheiden, aber alles Weitere ist dann so ein bisschen unerheblich, ob es jetzt von dem oder von dem Setzer ist. Da spielen dann andere Kriterien eine Rolle, aber nicht unbedingt die Anmutung der Schrift. So, eine andere Lösung, die recht früh begangen wird, hier bei URW nochmal, diesem Icarus-Format, ist, dass man zusammen mit der Schrift beschreibende Elemente hinzufügt und sagt, ein Balken, sagen wir ein senkrechter Balken, muss immer so und so breit sein. Ein Querbalken soll bitte so und so breit sein. Oder Rundungen oder Bögen oder Serifen, die haben und die Größe und Länge. Und dann muss man noch in der Schriftkodierung mitteilen, okay, diese Stelle ist ein Querbalken. Und wenn du jemals den Zweifel hast, dieses Rasterprogramm, wie breit der ist, dann schau mal in die Tabelle und ich sag dir, wie breit der maximal sein darf. Es gibt noch Schrägen, also Senkrechte und die Schrägen von oben und Schrägen von der Seite. Das sind also beschreibende Elemente, die heißen in anderen Schriften dann Hints oder Instructions. Hier sieht man das nochmal, was man alles an Zusatzinformationen einer Schrift beilegen kann. Querserifen, Überhänge, Spannungen, Flecken, Mindeststärken, Punzen, Brücken. Also all das sind so kleine Elemente, aus denen sich Schriften zusammensetzen. Die kann man gesondert beschreiben und kann damit dem Rasterprogramm helfen, aus der Umriss wieder eine Bitmap zu erzeugen oder eine Bitmap, indem er weiß, und das sind auch Informationen, die man von Hand hinzufügen muss, indem er weiß, wo jetzt ein Quer und wo ein Balken und wo eine Rundung entsteht. So, und der letzte wichtige Punkt ist das Kerning. Ich denke, das ist in der Übung ja auch schon behandelt worden. Da gibt es die Frage, also Kerning-Unterscheidungen, inwiefern halt Buchstabenpaare zusammenpassen, nicht das T und das Y zum Beispiel. Da muss man natürlich unterschneiden, weil sonst ein zu großer Weißraum entsteht. Die Frage stellt sich, wie dieses Kerning, wie detailliert das sein muss. Und URW ist da wieder, deswegen tauchen die so auf, die sind da ganz kompromisslos, alle Buchstaben mit allen. So, Punkt. Also im Zweifel sagt man, es bleibt. Aber nicht nur so ein paar, sondern alle mit allen. Alle Buchstaben mit Ziffern, alle Buchstaben mit Satzzeichen, Interpunktion, mit Indizes und Exponenten, alle Ziffern mit Ziffern, also alles mit allem eigentlich. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr große Kerning-Tabellen werden, aber der Effekt ist eben nicht schlechtes Kerning, gutes Kerning, da, wenn man genau reinschaut, also gerade so eine Klammer geht zu, nicht Wolf, ja nicht mal ein Wolf, Klammer zu, da schneidet sich die Klammer mit dem F, bei gutem Kerning tut sie das nicht, oder mit den Satzzeichen danach, und gerade sowas ist halt häufig der Fall, das Fragezeichen hängt zu dicht am F, dass man vergisst, Satzzeichen oder Sonderzeichen mit Buchstaben zu körnen oder zu unterschneiden oder in der Unterscheidungstabelle anzugeben. Also gerade bei Klammern fällt es auf, bei schlechtem Kerning. Und das zeichnet billige Schriften aus. Da haben sie halt vergessen, eine gute Kerning-Tabelle beizulegen bzw. zu erstellen. Und dann bricht die Typografie immer so ein bisschen auseinander. Und das, naja, man kann es natürlich hinnehmen, man kann es ja immer noch lesen. Aber Typografie ist ja mehr als nur Lesbarkeit. Es soll ja einfach auch gut aussehen, und wenn es dann zu schlimm wird, dann verschmiert es einfach. Also da muss man sich über den Moment, was heißt das jetzt? Ah, wenn der Leser sich konzentrieren muss und zu überlegen, was bedeutet das jetzt? Ist es jetzt ein F und Fragezeichen, ist es eine Ligatur oder nicht? Dann ist schon was schief gelaufen. Und ihr könnt ja mal zählen, also wie viele Kleinigkeiten im linken Beispiel einfach falsch sind. Das sind gar nicht so sehr die Buchstaben als vielmehr Buchstaben und Sonderzeichen, aber auch das Y schon im ersten, nicht? Das Y ist ein bisschen zu dicht am T, weil es entweder überhaupt nicht in der Tabelle abgelegt wurde oder automatisiert, also im Kerning wurde automatisiert, dass gesagt wurde, also okay, wenn der Weißraum so 5 Pixel ist, dann verringern immer auf 3 Pixel. Und das klappt manchmal aber eben auch nicht. Das führt uns zu dem Problem der berechneten Schriften. Donald Knuth, ich weiß, kennt ihr die Geschichte ja nicht, der hat halt seine Art of Computer Programming geschrieben und war mit dem Satz so unzufrieden, den sein Verleger ihm angeboten hat, und hat dann sein Werk erstmal unterbrochen, um ein Satzprogramm zu schreiben. Tech ist daraus entstanden, und ihm gefielen aber auch die Schriften nicht, die man ihm zur Verfügung stellte, und er hat dann seine eigene Schrift entworfen und Metaphon auch noch geschrieben, in der Hoffnung, dass man Schriften einfach berechnen kann. mit wirklich auch dokumentierter Auseinandersetzung mit den Schriftstellern der Renaissance. Da hat er dann auch mehrere Beiträge zugeschrieben. Es gibt ein ganzes Buch über Schriftstellung von ihm, in dem er auch über das Problem des Buchstaben S schreibt. Und hier sieht man mal die Idee, dass man einen Buchstaben programmieren kann. Und es ist so ein bisschen wie, naja, wie diese Renaissance-Künstler. Man muss alles aus Bögen und Kreisen und vielleicht noch Quadraten oder geraden Linien und so zusammensetzen können. Also diese Metafonschriften, es hat nicht wirklich funktioniert, muss man sagen. Er hat es dann irgendwann auch eingesehen, dass zur Schrifterstellung mehr gehört als ein guter Algorithmus, sondern dass es eine eigene Kunstform ist, diese Kleinigkeiten, insbesondere die harmonische Beziehung zwischen den einzelnen Buchstaben zu respektieren, dass man das nicht einfach berechnen kann oder in irgendeinen Algorithmus packt, vielleicht auch gerade in den 80er Jahren sowieso nicht. Und er hat es dann, naja, es gibt es immer noch, aber es wird eigentlich nicht benutzt. Und Metafont ist eine Fontbeschreibung als Programm. Und man braucht noch ein Programm, das Fonts aus der Metafont-Beschreibung erzeugt. Was natürlich benutzt wird, ist ein mathematischer Zeichensatz. Der ist ja ungeschlagen bei Tech, die Möglichkeit, mathematische Formeln zu setzen. Aber Tech ansonsten und Metafont gehört zum Glück nicht untrennbar zusammen. Mitte der 80er Jahre entsteht dann das, was bis heute eigentlich Standard ist, beziehungsweise häufiger kopiert und dann weiterentwickelt, aber Standard bei der digitalen Schrift am Computer ist, nämlich PostScript von Charles Geschke und John Warnock. Der ist uns schon mal begegnet in der Warnock Pro, das ist eine Schrift, die ihm seine Mitarbeiter zum Geburtstag geschenkt haben. Adobe selber leitet sich als Name ab, Adobe Creek, das ist so ein Flüsschen hinter der Firma, wo das Ganze entstanden ist. Also da kommt der Name Adobe her. Und mit PostScript ist diese Firma groß geworden, weil sie konsequent eine Schriftbeschreibungssprache entwickelt haben, die sich dann eben nicht nur für Schriften, sondern für viele andere, eigentlich eine Druckbeschreibungssprache, für viele andere Anwendungen geeignet hat. Man nimmt also den Umriss und das Rendering, übernimmt PostScript und man kann solche Umrissschriften mitliefern. Man braucht ein PostScript-Programm auf seinem Rechner. Inzwischen ist es standardmäßig in jedem Betriebssystem drin. Und das berechnet dann aus diesen Umrissen eine vernünftige Rasterung. Und man ahnt schon, man sieht das schon hier, es ist eben nicht so einfach zu sagen, wenn ein Pixel drin ist, dann füll's aus und sonst nicht. Also das sieht man gerade bei dem Bogen unten, wo Pixel geschwärzt sind, die eigentlich fast ganz außerhalb des Bogens liegen, aber es sieht besser aus. Und da ist einiges im Hintergrund gelaufen, um dem Programm zu sagen, nimm dieses Pixel trotzdem und bitte dieses und nicht das andere, sonst zerfällt was. Entweder hier Recalc from Outline, nicht, kann man hier machen, beziehungsweise man kann es hier dann auch von Hand korrigieren, wenn man sagt, das passt mir nicht, und dann kann man es von Hand eben nacharbeiten in diesen Programmen. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist erstmal, wie man eigentlich diese Kurven im Computer repräsentieren kann, denn wir haben ja nur viel weniger Stützpunkte, viel weniger Punkte als bei den Bitmap-Schriften. Wir wollen ja jetzt nicht also den Umriss wieder bitweise speichern, da hätten wir ja nichts gewonnen. Man braucht also ein anderes Verfahren, um Umrisse abzuspeichern. Und da brauchen wir einen kurzen Ausflug in die parametrischen Kurven, den ich auch möglichst kurz halte. Also ihr kennt das vielleicht nicht. Ich habe eine XY-Koordinate für eine Gerade und die hänge ich ab von einem Parameter t, der geht von 0 bis 1, jeweils einschließlich. Und um eine Gerade zu parametrisieren, sage ich x und y, ist jeweils Abhängigkeit von t, ist einmal x1 mal t plus x0 oder y1 t plus y0. Also ich habe zwei Stützpunkte, x0, y0 und x1, y1. Und je nachdem, ob t0 ist, bin ich bei x0, y0. Wenn t1 ist, bin ich bei x1, x0 plus x1 und y0, y1. Und da das Ganze eine lineare Funktion ist, es hängt ja nur linear von t ab, ist der Zwischenweg eine Gerade. So einfach ist das. Der große Vorteil von dieser Darstellung im Gegensatz zur klassischen Geradendarstellung mx plus b oder so, y gleich mx plus b, ist, dass man auch solche Geraden darstellen kann. Senkrechte, die ja eigentlich gar keine Geraden im Sinne einer Funktion sind, weil jedem einem x werden ja ganz viele y-Werte zugeordnet. Das ist keine Funktion mehr. weil ein Urbild mehrere Bilder hat. Aber ich kann es parametrisieren, indem ich halt, ne, ich setze halt diese X- und Y-Werte anders. Ich habe ja, ne, ich habe ja zwei Funktionen, um einmal die X- und einmal die Y-Werte darzustellen. Und jedes T hat genau ein X und genau ein Y-Wert in dieser Koordinate. Das ist der Vorteil der Parametrisierung. Man gewöhnt sich schnell dran. Und ich kann relativ rasch auch parametrisieren, nicht nur linear, sondern zum Beispiel quadratisch, mit dieser Formel, wo dann t im Quadrat auftaucht. Und auch hier gilt, wenn t gleich 0 ist, bin ich bei x 0, y 0. Wenn t gleich 1 ist, bin ich entsprechend bei einer Summe von x, diesen drei Stützpunkten. Und da das Ganze eine quadratische Funktion ist, ist dazwischen liegt irgendetwas, was aus einer Parabel stammt. Also hat man hier ein quadratisch-parametrisches Kurvenstück. Man kann das Spiel weiter treiben, ohne jetzt die Formel im Detail aufzurechnen. Auch kubisch parametrisieren, wo dann t in der dritten Potenz auftaucht. Und der Vorteil ist, ich brauche jeweils natürlich einen Stützpunkt mehr. Also hier brauche ich schon vier Stützpunkte, um einen so einen Bogen zu beschreiben, der dazwischen dann halt irgendwie kubisch verläuft. Aber ich kann durch diese Einstellung der Stützpunkte diese Kurve relativ genau einstellen. Es ist immer irgendwie eine Rundung, die da verläuft. Aber das erahnt man hier schon. Also je nachdem, wo die Stützpunkte liegen, schmiegt sich die Kurve mehr in dem einen oder dem anderen ab an. Und jetzt, ohne das mathematisch machen zu wollen, vom Verfahren her funktioniert so. Ich habe A, B, C, D sind die Anfangs- und Endpunkte A, B und Steuerpunkte C und D. Von A nach C ziehe ich, und also ich bilde erstmal die konvexe Hülle außen, A, C, C, D, D, B, und dann halbiere ich die Strecken jeweils. Und dann kann ich so Dreiecke reinlegen, einmal auf die Mitte von A, C zu C, D und dann von C, D zu D, B. Könnt ihr mir folgen? So, und das kann ich dann mehrfach machen. Und das kann ich ganz oft machen, und im Prinzip ist das die Möglichkeit, wie man das ausrechnen kann, über diese Steuer- und Anfangs- und Endpunkte. Und das Ergebnis, wenn man es unendlich oft macht, wäre dann das Aussehen dieses Polynom dritten Grades. So kann man sich das grafisch erklären. Und man sieht, wenn ich jetzt das D weiter nach rechts schiebe, dann würde sich das gesamte Gebilde etwas weiter nach rechts verlagern, weil jeweils die Mittelpunkte sich weiter nach rechts schieben. Und deswegen kann ich die Kurve also mehr nach links, mehr nach rechts oder mehr drücken. Also ich kann da eine ganze Menge einstellen. Schon bei Polynomen dritten Grades, muss man sagen. Hier sieht man das nochmal, dass es auch nicht nur um solche Bögen geht, sondern auch solche Kurven kann man damit bestimmen. Und man kann es relativ schnell berechnen, man muss es ja nur interpolieren. Ich muss halt sagen, ich mache 5 oder 6 solche Halbierungsschritte und dann habe ich meinen Bogen. Und muss halt nicht jeweils, naja, ich muss ja irgendwie sowieso diskretisieren, aber ich muss nicht t von 0 bis 1 laufen lassen und irgendwie 100.000 Punkte berechnen oder 100, sondern ich kann es viel schneller machen. Hier mit 17 Punkten und habe dann etwas, was ungefähr so aussieht wie das andere, aber nicht ganz exakt so ist. So, jetzt für die, die es genau wissen wollen, Bézier-Kurven beruhen auf sind das gewichtete Mittel aus diesen N-Kontrollpunkten und beruhen auf diesen Bernstein-Polynomen, die dann entsprechend gewichtet werden. Und eine Eigenschaft ist, jede Bézier-Kurve liegt in der konvexen Hülle der Kontrollpunkte. Das ist nicht uninteressant, das erstmal, dann weiß man schon mal, wenn ich die Kontrollpunkte verschiebe, kann die Kurve nicht beliebig weit auseinanderlaufen, sondern es bleibt immer in der konvexen Hülle. Als würde man ein Gummiband nehmen und diese vier Punkte als Nägel in ein Brett schlagen und das Gummiband ist dann die konvexe Hülle, nicht? Also das kann man sich so veranschaulichen. Und das gewichtete Mittel, na, das steckt in diesem Bernstein-Polynom drin, also man nimmt die Kombinationsmöglichkeiten, aber das ist, also nicht, das wäre jetzt der nächste Schritt, wer es selber mal programmieren will oder bis zur Mathematik runter verstehen möchte. Es gehört zum Wesen dieser Vorlesung, dass wir immer da abbiegen, wo es zu technisch wird. Wir zeigen die Werkzeuge, aber wir benutzen sie nicht. Aber ihr müsst es natürlich irgendwann vielleicht doch verstehen und dann reingucken. Und so sieht's also von innen aus, aber wir machen den Deckel jetzt wieder zu und gehen wieder zu den Menschen dahinter. Pierre Bézier nämlich, ein Renault-Ingenieur, der bei Renault arbeitete und den Auftrag hatte, neue Darstellungsformen zur Berechnung von Außenhüllen von Autos zu haben, also Kotflächen und die Motorhauben. Und der hat halt zur Darstellung im CAD-Bereich dieser Autoform seine Bézier-Kurven, die Parametrisierung im dritten Grades, zum ersten Mal in den 60er Jahren eingeführt. Und man konnte sagen, seitdem sahen die Autos auch anders aus, weil sie ja plötzlich mit mehr subtilen Rundungen entworfen werden konnten und auch entsprechend gebaut wurden. Und seitdem ändert sich mit jeder CAD-Generation, ändern sich eigentlich auch die Möglichkeiten, die Autobauer haben, ihre Autos zu entwerfen. Bézier selber hat sich auch so ein bisschen künstlerisch versucht. Hier sieht man von 97 etwas, was nicht mit Flugzeug oder Autobau zu tun hat, ist aber nicht Teil der Computerkunstszene geworden. Er hat sich wahrscheinlich auch nicht als Künstler verstanden, sondern als Ingenieur und ist deswegen, hat er nie seinen Weg in den Kunstbetrieb gefunden. Aber zumindest, also Bézier-Kurven nach ihm benannt, sind in jedem Computer eingebaut, spätestens bei der Parametrisierung von Umrissschriften. So, und wie löst er nun das Problem des S? Naja, also wie man zu den, es wird verlagert, das Problem, das S zu bauen. Nicht? Der Erste muss sich überlegen, wo kommen diese Stützpunkte hin und wo sind die Kontrollpunkte und wo sind Anfangs- und Endpunkte. Das ist wieder der künstlerische Akt des Schriftentwerfers. Wenn die aber erstmal stehen, kann der Computer das ganz schnöde ausrechnen. Aber auch hier sieht man unten naja, wieder das Problem, das S, the wicked letter S, stellt natürlich dadurch, dass es ja eigentlich nur aus Rundungen besteht, die dann auch noch mit Wendepunkten und größeren und kleineren Abschnitten. Also stellt systematisch Probleme, die man dann durch die bereits genannten Hints oder Instructions umgehen kann. Also hier so sieht mal ein groß aufgezogener Buchstabe S aus. PostScript Type 1 ist eben 84 rausgekommen. Hier sieht man eine der, also im Buchstaben I in der Frakturschrift, ist ein Gevier 1000 mal 1000 Punkte. Also unten links ist die 0, 0 und dann geht das entsprechend in der X- und Y-Koordinate hoch. Ich kann pro Buchstabe 1500 Segmente unterbringen. Also viel mehr ist nicht drin. Das ist aber eine ganze Menge. Also so ein Segment kann ja ein Kurvenabschnitt sein und dann wieder eine Gerade oder hier ist eine Ecke und dann geht es gerade runter. Also 1500 Segmente ist eine ganze Menge. Das wird abgespeichert in Koordinaten. Und dann wird es noch encrypted and encoded. Und zwar so, dass eben, das ist irgendwie die geheime Zutat, dass man, wenn man so eine Schriftdatei bekommt, nicht unbedingt, also die in Klartext, wenn man die am Texteditor öffnet, nicht im Klartext sehen kann, wo die Stützpunkte sind. Da braucht man dann wieder spezialisierte Programme, um es zu dekodieren und zu decrypten. Das war erstmal streng geheim. Sie wollten es auch gar nicht mitgeben. Dass also diesen Krypt-Algorithmus, dass es nur Post, also nur Adobe-Programme auch wirklich wieder darstellen können, eine Form der Abschottung des Marktes. Das führte dazu, dass dann TrueType entwickelt wurde, weil das die Konkurrenz nicht mitmachte, sodass PostScript doch geöffnet wurde und inzwischen ist es also dokumentiert. Inzwischen weiß man sehr viel mehr über PostScript als noch in den 80ern, wo Adobe versucht hat, den Markt ganz für sich zu reservieren. Das Koordinatensystem ist natürlich nicht auf den Nullpunkt ausgelegt. Es geht aber auch ins Negative, wenn man eben Unterlängen hat. Oder es kann auch nach links ein bisschen gehen bei Unterschneidungen, dass man eben Minus auch im X-Bereich negative Werte hat. Man hat die üblichen, wie schon bei den Bleitypen, die üblichen Unterscheidungen, also Zeichenbreite, Left Sidebar, also irgendwie den linken Teil, dann kommt das Fleisch und dann kommt der rechte Next Character Origin, also wo dann der nächste Buchstabe losgeht. Da sieht man noch die Bleitypen in diesem Koordinatensystem drin, aber das ist deutlich flexibler. Na, unterschneiden kommt ja schon aus dem Bleisatz. Man musste wirklich was abfeilen oder was abschneiden, damit man ein T mit einem Y unterscheidet, musste man von dem T was abfeilen. Und da kommt das her. Hier muss man einfach sagen, geh mal bitte 50 Einheiten nach links mit deinem Y und dann bist du halt in dem Bereich des Ts drin. Eine wichtige Anforderung ist, wenn man so eine Schrift entwirft, und ab heute, glaube ich, seht ihr ja im Vektorgrafik in der Übung dran, wenn ihr Schriften entwerft oder wenn ihr etwas entwerfen wollt, wenn ihr solche Kurvenstücke aneinander setzt, ist es ganz wichtig, dass das tangential erfolgt, sonst kommen solche Beulen rein. Also hier hat man nicht etwa eine Kurve oben im Ende, sondern das sind zwei Abschnitte, die dort gesetzt aneinander gefügt werden und ich kann eigentlich die Ausgangstangente des linken ist nicht im rechten Beispiel, ist oben, nicht bei der 60, 102, 80, 100, ist die Tangente des linken Teiles nicht identisch mit der des rechten und dann entsteht so ein Buckel. Und wenn man den vermeiden will, muss man dafür sorgen, dass diese Stützpunkte, die Tangenten, die dort liegen, einfach identisch sind, und dann gibt es auch eine klare Rundung. Das wird euch bestimmt mal unterkommen, dieses Problem, wenn man es größer macht, da entstehen irgendwelche Wellen oder Beulen. Das liegt vor allem an den Tangenten, denn wir haben ja schon gesehen, diese parametrisierten Kurven des dritten Grades, die fangen ja, also die gehen ja, bleiben in der konvexen Hülle der Stützpunkte, gehen tangential raus aus dem Anfangspunkt und münden tangential in den Endpunkt rein. Tangential heißt zwischen diesem Anfangspunkt und seinem ersten Stützpunkt und dem zweiten Stützpunkt im Endpunkt. Da ist eine Gerade dazwischen und da kommt diese Kurve tangential raus. Das sieht man hier eigentlich ganz gut. 80, 100 und 120, 60. Egal wie man es dreht, es läuft immer tangential raus, nur die Tangenten passen nicht immer zusammen. Das ist also eins, worauf man achten muss. Und das andere ist die Frage, woher weiß das Programm eigentlich, welcher Bereich schwarz ist und welcher weiß? Das löst Adobe ganz elegant und sagt, zu füllender Bereich ist immer links, linke Hand. Also ich kann die Kurve ja so rum oder so rum definieren. Und wenn ich sie eben in eine die Richtung, die ich sie definiere, auf der linken Seite wird dann gefüllt bis zur nächsten Umrandung. Und deswegen ist es sehr wichtig, gerade bei diesem R-Registered-Zeichen, dass der Außenkreis in dieser Richtung läuft, nicht in der anderen, sonst wäre plötzlich außenrum alles schwarz und der Kreis weiß oder ähnliches. Also auch das ist zu beachten, aber wenn man auf diese beiden Dinge, Tangentiale, also dass die Tangenten ineinander laufen und dass die Umdrehungsrichtung beibehalten wird, dann kann man mit der Buchstabenkonstruktion beginnen. Wie ist das mit den Hints? Also wie sagt man eigentlich nun dem Programm hinterher, dass es sich hier um eine Serife handelt oder um einen Balken oder einen Querbalken? Da sieht PostScript spezielle Befehle vor. Also man sagt dann, in dem Koordinatensystem von 0 bis 1000 ist in der oberen Stelle, das ist ein Querbalken. Und da hat man einen Balken und hier hätte man dann vielleicht eine Serife. Und das kann man so machen. Zur Not muss man das man muss das dann übereinander legen, damit sich die Angaben nicht überschneiden, muss man so ein bisschen aufpassen, dass es nicht so mehrere Bereiche gibt, die sich überschneiden und dann heißt es, das ist ein Balken und daneben ist noch ein Balken. Das sieht man bei dem E eigentlich ganz gut, da gibt es verschiedene Balken und da muss man eben darauf achten, dass die nicht übereinander liegen. Aber dann kann man das in den Buchstaben auch noch reinkodieren, indem man das Koordinatensystem benutzt, um Hints zu definieren. Und das muss dann der Raster-Image-Processor muss es dann wieder auslesen und sagen, aha, wenn ich weiß, dass es ein Balken ist, dann lege ich woanders nach, wie breit der zu sein hat, und hat keine Frage, muss ich jetzt 2 oder 3 Pixel einschalten, sondern weiß Bescheid. Zusätzlich kommt dann noch eben diese Kerning-Tabelle. Hier sieht man mal, wie die aussieht. Zum Beispiel ein K und ein T in der Frakturschrift. Kerning minus 37. Nicht? Ich habe ja meine Geviertgröße und ich weiß, wenn ich ein K und ein T unterschneiden will, muss ich das T 37 Punkte nach links schieben. Und so sieht eine Kerning-Tabelle aus. Und wenn man URW folgt, dann jeden Buchstaben mit jedem. Hier sind sie vielleicht so Y und Komma, Komma und Quote, Double Right. Also solche Zeichen, wo es bekannt ist, dass sie Probleme machen. Wenn man eben sagt, ich weiß aber nicht, also dann nimmt man einfach alle durch. Zum Teil kann man es ja auch vorberechnen lassen, dann schaut man sich's an und guckt, ob es zu Problemen kommt. Ist aber noch eine Arbeit, die man machen muss, die auch wieder menschliche Urteilskraft erfordert. Nämlich zu sagen, ja, so sieht das K und das T gut aus, und aber bei einem anderen Buchstaben sähe es dann nicht mehr gut aus, dann muss ich das Kerning dann ein bisschen verändern. So, das war Type-1-Schriften, Binärfonts mit proprietären Hints. Dann gab es eben die bekannten Probleme, dass PostScript seine Monopolstellung nicht halten konnte. Es gab zu viele Kämpfe, dann gab es offengelegte Hints und Typ-3-Fonts, die gibt es dann später, da sieht man links so ein paar Plunder-Fonts, nicht, wie man sich schon denken kann, also Multi-Bit-Fonts, Byte-Fonts, Farbe, Grauwerte, User-Defined, also all das, was man eigentlich in einem Schriftsatz Usern nicht geben darf, die Macht über die Schriften wird hier wieder zurückgegeben. Ich kann also Schattierungen bunt, ich kann es hervorheben oder mit Schatten versehen oder stauchen und drücken. Das ist eben, die Möglichkeit, Webschriften oder so gibt's bei Office-Programmen gibt's das schon mal, so, dass man dann Schriften drehen kann oder so auf Bögen ziehen und kleiner perspektivisch verzerren. Das hat mit Typografie wenig zu tun, aber gibt den Benutzern die Möglichkeit, ihre neu erworbenen Farblaser oder Farbtintendrucker auszuprobieren. Hat sich, wie ihr euch denken könnt, in der Typografie wenig durchgesetzt, aber es führt dazu, dass PostScript inzwischen eigentlich, also PostScript ist ja eine Sprache und die wurde dann zunehmend in diese Fonts integriert, sodass man alles, was man mit einer Seitenbeschreibungssprache für Druckseiten erreichen kann, auch in die Fonts einbetten kann. So, noch ein Schritt weiter. Wie sieht jetzt so eine PostScript Type 1 Datei aus? Ich habe verschiedene, also unten sieht man mal so den Anfang, es muss oben anfangen, es muss anfangen mit diesem Prozentzeichen, Ausrufezeichen, dann Fonttyp, was ist es für eine Fontschrift, Creation Date, also so ein paar Informationen, die mitgegeben werden, auch für Menschen lesbar, Copyright bei wem. Und dann gibt es verschiedene Dictionaries, so wird das unterteilt. Das ist eigentlich ein Dateisystem, was da mitgeliefert wird, beziehungsweise sind also so unterteilen. Hier gibt es dann Font-Infos, Version, Full-Name, Family-Name, also das fängt hier ja so ein bisschen an. Und dann gibt es irgendwann den Char-Strings-Dictionary, also da sind die Zeichen tatsächlich reinkodiert. Und den Private Dictionary, in dem dann die Zusatzinformationen der Fonts, also insbesondere die Stem Snaps, also solche Werte, wann muss was übereinander gelegt werden, wann muss es nach links fallen und nach rechts, das wird da rein kodiert. Wie sieht es aus? Nehmen wir mal den Buchstaben C, also so ein Blockbuchstaben, was so ein bisschen aussieht wie ein C. Wie beschreibt man das? Das ist eine umgekehrte polnische Notation. Ich gebe erst die Parameter in den Stack und dann den Befehl. Zum Beispiel, ich sage, gehe also von 0, ich fange immer bei 0,0 an, gehe zu 50,0, move to. Also dann haben wir links einen Versatz von 50 Einheiten. Dann gehe zu 700,0, also 650 Schritte nach rechts, airline to und dann 0,100, airline to, also jetzt 100 Schritte hoch. Und dann minus 600 zurück und 500 wieder hoch. Also man sieht schon, wie es wird im Prinzip von unten angefangen. Außenrum dieses C wird bemalt. Es ist immer links, linke Hand wird dann gefüllt. Und so beschreibt man hier mit PostScript diesen Buchstaben C. Das ist die ganz einfache Form. Und dann könnte man natürlich noch andere Befehle benutzen. Aber das ist jetzt nur so als Beispiel. So, und dann ist der nächste Schritt, dass ich sage, es gibt einen Balken, V-Stem und H-Stem, Horizontal Stem, bei 0,100 und bei 0,100, das ist allerdings, also für die Y-Richte gibt es einen vertikalen Balken. Hier werden, das sind die Hints, die werden auf der linken Seite eingefügt. Wo gibt es horizontale, nämlich bei 0,100 und bei 600,100 ist es ein Balken und ein vertikaler ist bei 0,100. Y-Seite, die dürfen sich nicht überschneiden, aber hier wird es mitgegeben. Und wie breit die nun sind, das steht im Private Dictionary. Der nächste Schritt ist, das Ganze dann eben zu kodieren, da wird es etwas kompakter zusammengefasst und dann nochmal encrypted, das wäre dann da unten. Und das ist, was man in so einer PostScript-Datei dann findet. Und das muss dann entsprechend von dem Programm wieder rausgelesen und dekodiert werden. Das war 84, als man gesagt hat, wir geben niemals den Quellcode, wir legen das nicht offen, dann können nur wir das entschlüsseln und inzwischen ist es halt dokumentiert. So, und ich habe schon gesagt, bei großen Schriften ist das in Ordnung, da kommt man mit diesen Umrissen relativ weit, bei kleinen Schriften bricht es auseinander, also fügt man zusätzlich noch Bitmap-Schriften ein und da sieht man hier eine Beschreibungsform, im BDF-Format, Bitmap Distribution Format für X-Windows-Systeme. Und auch hier ist es eigentlich ganz geradlinig. Also man gibt tatsächlich, naja, wie man sich das vorstellt, man gibt wirklich die Koordinaten ein und sagt, jetzt kommt eine 0, jetzt kommt eine 1. Und das funktioniert eben bei kleinen Größen besser als das Ausrechnen oder das Rastern der Umrisse in die entsprechenden Formate. Das macht eine PostScript-Schrift aus. Und damit können wir jetzt auf den Markt gehen. Zur gleichen Zeit, als PostScript auf den Markt kam, oder 84 kam PostScript auf den Markt und ein Jahr später kam Apple mit seinem Laserdrucker und Aldus PageMaker als Desktop-Publishing-System. Und das war so das Dreamteam, das dafür gesorgt hat, dass einerseits der Mac als Computer für Grafiker und Kreativarbeiter genutzt wurde, weil man hier plötzlich what you see is what you get arbeiten konnte. Man konnte die Schriften verschieben und man konnte die Schriften schon mal am Bildschirm rastern, dass sie dann ungefähr so aussehen wie in dem Druck. Nicht die gleiche Auflösung haben, aber man hatte was deutlich anderes als auf DOS-Maschinen, die ja immer noch mit Bitmap-Schriften auf schwarzem Hintergrund arbeiteten. Das war das eine. Und der Laserdrucker für den Hausgebrauch. erfunden, schon im Xerox Park in den 70er Jahren, aber hier ist er eben auch für die Büros zur Verfügung und löst dann das aus, was so diese Büroarbeit bis heute auszeichnet, dass man nämlich am Bildschirm den Brief oder das Buch oder das Paper entwirft und dann auf dem Laserdrucker ausdruckt, um zu sehen, das ist doch ein bisschen anders und hier könnte man ja ein bisschen hoch und nach links und damals träumt man so ein bisschen vom papierlosen Büro, träumt man ja bis heute, weil man ja kein Papier mehr braucht. Man hat ja alles auf dem Bildschirm, aber in der Tat führt es sowas dazu, dass der Papierverbrauch enorm stieg, weil man plötzlich mit den gesteigerten Möglichkeiten auch die Ansprüche nach oben schraubte. Nämlich, ach, nehmen wir doch mal eine andere Schrift oder hier die Schrift ein bisschen größer. Es war alles viel einfacher geworden als eben zu Schreibmaschinenzeiten oder vielleicht zu Nadeldruckerzeiten, in denen die verschiedenen Typen sowieso nicht so klar voneinander abgesetzt waren. Und es wurde benutzt für den Zeitungssatz, vielleicht noch nicht die ersten PageMaker-Versionen, aber das Desktop-Publishing, aber dann zunehmend auch in abgespeckten Formen für die Büroarbeit. Das heißt dann nicht Desktop-Publishing, sondern irgendwie Textverarbeitung. Aber auch die nähert sich ja so weit an, man kann Grafiken einbinden und kann schon sehr viel mehr layouten, als das noch mit den Texteditoren der Frühzeit, also der frühen Computerzeiten der Fall war. So, PostScript-Schriften gibt es massenhaft. Hier sieht man mal die Schriften häufig, die auch in Druckern drin sind. Avantgarde, Gothic, Bookman, Courier, Helvetica, also in frühen PostScript-Druckern dann auch drin waren. Zapf-Dingbats ist zu nennen, von Hermann Zapf wieder, so eine Sonderzeichenschrift. Ich hatte da, glaube ich, schon mal auch Ausschnitte von vorgestellt. Hier sieht man ein paar andere Zeichen, also Scheren, Hände, Stifte, Sonderzeichen, Sternchen, Zahlen so in Kreisen, Pfeile in allen Formen und Größen. Also es gibt, und oben sieht man schon so Flugzeug, Telefon. Der Vorteil von diesen Icons ist eben, man kann, sagen wir, dieses Telefon im Kreis kann man auch auf einen halben Meter mal einen halben Meter hochziehen. Es sieht immer noch abgerundet aus und damit kann man dann Beschilderungen drucken. Denn diese Ausgabe ist ja gar nicht auf den Laserdrucker festgelegt. Die URW-Schriften oder Icarus-Schriften, die haben 15.000er geviert gehabt, damit sie zum Beispiel Posterschneider, also gar keine Drucker, sondern Schneidegeräte, die aus Folie dann die Buchstaben ausschneiden und zwar in solchen Größen, naja, damals eben noch für Poster. Heute sieht man ja Schriften, die decken dann die ganze Gedächtniskirche ab oder diese Monumentalwerbung nimmt ja in Berlin immer stärker zu. Wenn irgendwas renoviert wird, finanziert man sich erhebliche Teile der Kosten über riesige Werbungen. Und das funktioniert überhaupt nur, dass man überhaupt so groß Schrift ausdrucken kann und Bilder dann später auch, dass man Schrift ausdrucken kann, geht nur über PostScript. Das könnte man über Bitmap-Schriften nicht machen und auch nicht über eine Photoshop-Datei in der Größe. Also die Datei muss kleiner sein und das wird dann entsprechend skaliert. Und eine Bitmap-Schrift, wenn ich die skaliere, würde eckig. Also braucht man für solche Fälle eine gute Schrift und die muss auch entsprechend groß gerastert sein, sonst sieht man auch da später wieder die Probleme. Und so ist so ein 15.000er geviert für den Bildschirm und den Laserdrucker viel zu viel, aber es gibt Anwendungen, wo das gerade richtig ist. Wie gesagt, Adobe hat gehofft, damit durchzukommen, dass sie die ganze Spezifikation und den Algorithmus geheim halten. Es bildete sich dann relativ rasch ein Bündnis von Alternativherstellern, die sagen, PostScript ist gut, aber wir möchten uns nicht, also unsere eigentlich die Hauptanwendungsfelder, Bürotätigkeiten, nicht in die Hand einer Drittfirma geben. Und so gründet sich das TrueType-Konsortium, in dem Apple ab 87, Microsoft ab 1990 tätig waren, die das PostScript, die Idee von PostScript übernommen haben, aber einige Probleme, die sich schon gezeigt haben, beseitigen konnten. Also das Geviert wurde mehr als verdoppelt von 1000 mal 1000 auf 2048 mal 2048. Es gibt jetzt keine kubischen Bézier-Kurven mehr, sondern quadratische B-Splines. Da sieht man oben mal nochmal so eine quadratische Parametrisierung. Und statt Hints nimmt man Instructions. Von der Idee her ist es ähnlich. Instructions funktionieren ein bisschen anders. Also hier sieht man mal ein Beispiel. TrueType sagt, ich habe meine Beschreibung, meine Umrissbeschreibung und ich habe ein gegebenes Raster und es kann sein, wenn ich diesen Buchstaben nur um ein halbes Pixel nach rechts oder links schiebe, dass sich dann bestimmte Probleme nicht mehr ergeben. Zum Beispiel bei dem E, das hat links so einen Hut und rechts hat es den nicht mehr, weil das Raster ein bisschen, also eigentlich nur um ein Pixel verschoben wurde, um ein halbes. Und dann sagt man, ich habe eine Instruction, die dafür sorgt, dass in diesem Fall der Buchstabe so minimal nach rechts geschoben wird. Also durch das Verschieben der Kontur um einen halben Pixel wird der Buchstabe besser wiedergegeben. Und das nennt man in der TrueType-Sprache Grid-Fitting. Und insofern ist es von der Idee ein bisschen anders, als Bereiche zu definieren und sagen, das ist irgendwie ein horizontaler Querbalken, das ist ein Balken, sondern es ist eigentlich eine Assembler-ähnliche Programmiersprache, die dann 87 entwickelt wird und wo zusätzlich zu diesen B-Splines eben noch so kleine Dinge wie hier, wenn das der Ausgangspunkt ist, muss dieser Punkt sich so lange, also so weit davon entfernt, nicht MIRP, und da gibt es diese ganzen Instruktionen, die auch dafür sorgen, dass eine Schrift mehr eine Programmiersprache ist oder ein Programm, ein Quelltext als eine grafische Repräsentation. Das wird sehr wichtig bei der Frage des Urheberrechts. Schützen wir hier einen Programmcode oder schützen wir ein Buchstaben als Bild? Denn es gibt ganz unterschiedliche Rechte auf Bilder als auf Programmcode. Und Adobe sagt bis heute, das sind Programme, weil sie sich dann eben in einem anderen Schutzrecht befinden als Schriften, die auch in Amerika, aber auch in Deutschland anders geschützt werden. Hier sieht man mal die Details einer Schriftparler TTF, wo nur die Glyphe Punkt hier parametrisiert ist. Und dann hat man zusätzlich zu den Umrisspunkten hat man dann noch die ganzen Instruktionen. Also das ist eine Sprache wie andere auch, die will ich jetzt auch nicht hier erläutern. Das Ganze wird dann noch, unten sieht man den Hexdump der Datei, das Schwarze sind die Hints und dann hat man die also einzelnen Bestandteile. Die Mehrheit, und das ist das Wichtige, die Mehrheit dieses Codes sind Hints oder beziehungsweise die Instructions bei dieser Schrift. Ist ein TrueType-Font und das ist halt die Frage, wie kommt man zu seinen Instructions? Das ist eine sehr komplexe Sprache und man muss davon ausgehen, dass die meisten dieser Hints computergeneriert werden. Also da sagt man halt, so soll es aussehen und der Computer generiert dann diese Instructions. Und auch das ist wieder eine Frage des Schutzrechts, weil es computergeneriert ist, ist das keine kreative Leistung und was ist daran eigentlich das Kreative? Nur der Umriss und der Rest ist computererzeugt. So ein Problem, da komme ich noch drauf zu sprechen, stellt sich nämlich, weil man so eine Schrift dann einfach kopieren kann. Den Umriss selber kann man ja einfach nur abmalen. Also kann man schlecht sagen, das waren meine Koordinaten und nicht deine, gerade wenn man eine alte Schrift wählt. Die Instructions, wo die sagen, das ist unser Kapital, das ist unsere kreative Leistung, die darfst du nicht kopieren, die wird computererzeugt. Da kann man auch nicht sagen, dass die wirklich schützenswert, also es hat keine Schöpfungshöhe. Das Programm, was sie erzeugt, das hat eine Schöpfungshöhe vielleicht, aber das ist im Zweifel nicht festzustellen, aus welchem Programm das generiert wurde. Und was bleibt dann auch übrig als schützenswertes Gut von so einer Schrift? Ist ein Problem, weil hier ja wirklich mehr als die Hälfte eigentlich computergenerierte Informationen sind. Ich komme noch darauf zu sprechen. Der nächste Schritt wäre dann ab 97, das Problem war, nicht, wir haben jetzt TrueType-Schriften, PostScript-Schriften, Bitmap-Schriften, alles auf einem Rechner und es passte alles nicht so richtig zusammen und man hatte manchmal nicht das, also Mac-Systeme konnten nicht so richtig das TrueType und Windows-Systeme wollten es mit dem PostScript nicht immer und das war ganz merkwürdig, dass man nicht immer die richtigen Programme hatte und so bildete sich ein neues Konsortium von allen drei Fraktionen und eben so ein paar kleineren auch noch, die OpenType definieren, in denen diese ganzen verschiedenen anderen verschiedenen Systeme aufgehen, alle Daten in einem Font-File, sowohl die Metrik, das Kerning, Outline, Hints, Bitmaps, all das gehört zusammen und nicht in drei verschiedenen Files. Unicode ist es gestützt, ich denke mal gucken, vielleicht schaffe ich es heute noch zu Unicode, also eine Codierungsform, wie man Buchstaben überhaupt in Zahlen repräsentieren kann. Eine bessere Typografie mit mehr Zeichen. OpenType-Schriften haben in der Regel viel mehr Glyphen, liefern sie mit als herkömmliche Schriften. Und das Ganze ist relativ ein Kompaktfond, also Format im PostScript Type 2 wird es abgelegt. Hier sieht man nochmal die Struktur einer OpenType-Dokuments. Auch das hat wieder so verschiedene Directories, Language System. Also man gibt erstmal an, welche Schriftsysteme man sich bewegt, im Arabisch, Lateinischen oder Kyrillischen, welche Sprache das ist. Das ist wichtig, damit sprachspezifische Regeln, zum Beispiel das SZ, wie das zu setzen ist, entsprechend berücksichtigt werden. Dann gibt es Features, das sind sprachabhängige typografische Regeln, zum Beispiel kontextabhängige Ligaturen. Wenn ich weiß, in welchem Sprachbereich ich mich befinde, weiß ich, ich kann diese, also immer wenn ein F und ein I kommt, dann füge ich, also eine, die, ersetze ich die beiden Glyphen durch eine neue, in der es halt eine Verbindung gibt. Und dann gibt es noch eine Liste der modifizierten Glyphen für diese Features. Also dass man sagt, wenn also in dem Fall halt so eine Ligatur zu machen ist, wie sieht dann das entsprechende also Zeichen aus? Es gibt seit Windows 2000 XP, gab es früher Adobe ATM, inzwischen ist es auch in dem Betriebssystem seit InDesign 2.0 und Photoshop 7.0 ist es eben für den Hausgebrauch auch zu benutzen. Und hier sieht man mal so ein paar OpenType-Fonts aus der ersten Generation. Hier nicht zum Teil, sind dann eine Menge Fonts, einfach Fonts da drin, also 8 Fonts, 10 Fonts, wo dann eben nicht nur die Hauptschrift, sondern eine Kursive, eine Bold und eine Bold-Kursiv und vielleicht noch eine extra Fett oder eine extra Small oder all diese besonderen Zeichen auch noch mit auftauchen. So, hier mal einfach ein Beispiel. Ich habe jetzt mal so ein paar Folien zu Glyphenvorräten aus einer OpenType-Schrift. Also hier sieht man, was alles zu so einer Schrift heute dazugehört. Und jetzt denkt man an die Kerning-Tabelle. Wenn man wirklich jeden Glyphen mit jedem anderen verknüpfen möchte, das wäre dann sehr umfangreich. Also muss man wahrscheinlich irgendwann sich überlegen, was man machen möchte. Aber man hat eben diese 26 Buchstaben oder 52 ist der geringste Teil. Dann gibt es Buchstaben mit allen Formen von diakritischen Zeichen, Zahlen, Kapitelchen, mathematische Sonderzeichen oder unten diese speziellen Ligaturen, FJ, FFJ, TH oder oben endes Doppel-F, Doppel-FI und solche Dinge und Sonderzeichen und Prozent, Dollars und ähnliches. Hier ist mal etwas vergrößert aus einer Garamond Premiere Pro, eine der schöneren Garamond-Varianten oder hier Ligaturen aller Art. Und da muss das Programm ja jeweils wissen, wenn jemand jetzt FFH schreibt, dass er jetzt plötzlich ein neues Glyph nimmt, was aber intern anders repräsentiert wird, damit man den Text durchsuchen kann. Wenn ich sonst FFH suche, werde ich nie was finden, wenn ich das als ein Zeichen ablege. Also es ist schon ein größeres Problem, was man beachten muss, dass auch bei Korrekturen nicht dann plötzlich der ganze Buchstabe verschwindet, also der ganze Glyph, sondern nur das H oder nur das mittlere F und sowas. Deswegen ist es wichtig, dass man weiß, einerseits, wie es geschrieben wird und andererseits, wie es am Bildschirm ausgegeben wird. Dann hier diakritische Zeichen oben und unten, Sonderzeichen, also ganz andere Alphabete. Das ist alles in der Garamond Premiere Pro drin und hier ist im Schriftschnitt Bold. Also jetzt kann ich griechisch Bold schreiben, aber ich will vielleicht griechisch kursiv, nicht Bold haben. Das muss vorbereitet vorliegen und das macht solche Schriften enorm teuer, weil hier nicht nur Lateinisch und auch Griechisch, Kyrillisch und hier sowas in Ansätzen, also mit stärkeren Ligaturen oder Ligaturansätzen, eigentlich schon ein bisschen an arabische Schriften mitgeliefert wird und auch entsprechend vorbereitet wird. Das sind ja Glyphen, die von Anfang an vorliegen und nicht im Verlauf erst berechnet werden. Adobe hat reagiert und also es gibt andere Varianten, die sich aber nicht durchsetzen konnten, alternative Schrifttechnologien, Adobe Multiple Master Fonts oder Apple TrueType GX oder Living Fonts, also Multiple Master, da kann man Parameter eingeben, in denen dann hier zum Beispiel die Buchstabenbreite oder die Dicke eingestellt werden kann und wenn man will, eben in zwei Dimensionen kann man die Schriften verändern und die Idee ist eben nicht einzelne Schnitte mitzuliefern, sondern das zu berechnen, aber auch nicht so dem Anwendungssystem die Berechnung zu überlassen, sondern so eine Zwischenschicht, sodass es wieder Hints geben kann, die diesem Font beiliegen und sagen, wenn du es irgendwie fetter machst, dann sorg aber dafür, dass es nicht gleich fett wird, sondern dass manche, sagen wir, die Querbalken nicht so fett werden, aufgezogen werden wie die Balken und solche Dinge. Ist so ein Versuch, so ein Mittelding zwischen berechneten Schriftschnitten, die aber jetzt nicht nur das Programm berechnet, sondern diese Zwischenschicht der Multiple Master Fonts Renderprogramme hat sich nicht durchsetzen können. Apple TrueType GX hat sich ähnlich, das war so ein Versuch aus diesem TrueType, die waren unzufrieden mit TrueType, haben sich dann selbstständig gemacht, also Embrace and Enhance, kann ich nur sagen, so eine Strategie, haben sich aber dann auch relativ schnell davon wieder gelöst und Living Fonts, das ist, da habe ich jetzt gar kein Beispiel hier, nutzt aus, dass PostScript-Schriften auf PostScript aufsetzen als Programmiersprache und da gibt es auch so Dinge wie Random und so kann man dafür sorgen, dass jeder Buchstabe ein bisschen anders aussieht. So die Rückkehr in die Skriptkulturen des ersten Jahrtausends, wo ja jeder Buchstabe von Hand gemalt wurde und nie exakt zwei Buchstaben gleich waren. Und wenn das wurde dann versucht, in diese Schriftbeschreibung zu übernehmen, dass dann jedes E so ein bisschen Differenzen hatte. Auch das wurde, es gab diesen Human Factor, aber man konnte ihn nicht richtig berechnen. Es wurde dann im künstlerischen Bereich genutzt, sodass also die Buchstaben ganz merkwürdige Zacken und Ausfransungen hatte. Und genau, dann verschwand es auch wieder. Es war so eine kurze Living Fonts Mode, die hat sich dann aber nicht durchsetzen können. Fontdateien inzwischen, hier sieht man sie auf Mac und Windows Icons, nicht Laserwrite Font, TrueType Font, OpenType oder Suitcase, eine ganze Font Family da drin. Bei Windows hat man entsprechend seine eigens Bitmap-Schrift, eine PostScript-Schrift, eine TrueType oder eine OpenType-Schrift. Wenn man in seinen Font-Ordner mal reinguckt, dann sieht man solche Icons auch und darum geht's, dass eben auch klar ist, welche Technik da eigentlich dahinter steckt. Um auch zu wissen, dass manche Programme verlangen eine OpenType-Font oder einen TrueType-Font, können sie nicht so richtig mit umgehen. Das ist immer so eine Frage, ob man nicht nur den richtigen Zeichensatz hat, sondern auch im richtigen Format. Und ähnlich wie das dann später bei Filmen, bei digitalen Filmen und digitalen Bildern der Fall sein wird, gibt es auch hier eine Fülle von Konvertierungsprogrammen, die aus einer TrueType mit PostScript-Schrift berechnen und Ähnliches. Und Bitmap-Schriften, also wenn man so 100 Schriften für 2 € kauft und dann sind dann Bitmap-Schriften bei, die braucht man gar nicht erst zu installieren, weil niemand mit Bitmap-Schriften arbeitet, außer für spezielle Anwendungen. Wer steckt dahinter? Fontanbieter URW++, nicht? Mehrfach irgendwie pleite gegangen, weitergekauft. Die scheitern so ein bisschen an ihren eigenen Standards, die eben so kompromisslos Qualität, also wir können alles mit allem. Solche Schriften kann sich dann keiner mehr leisten oder nur ganz wenige. Adobe Type Library, Fontshop ist da sehr groß. Die International Typeface Corporation. Ihr könnt ein T-Shirt kaufen. Helvetica is not an Adobe Font. Es gab mal so eine Zeit lang, dass alles, was mit Schriften nur von Adobe kam, aber nicht Helvetica. Da waren da die Macher ganz stolz. Also es gab mal so eine Aktion, Helvetica is not an Adobe Font. Emigre ist vielleicht noch ganz interessant. Emigre war mal in den 90er Jahren eine Zeitschrift, die jeden Monat oder in jeder Ausgabe junge Fontdesigner vorstellten, die ganz, das sieht man hier schon so ein bisschen, ganz unkonventionelle Schriften entworfen haben. Da findet man gerade für so Street Art Dinge, die so ein bisschen eben nicht, also die haben keine klassizistischen Antiqua-Schriften mehr gehabt, die waren eigentlich, die Sammlung ist ziemlich komplett, aber die bemühen sich auch, die Schriften so bis an den Rand dessen zu führen, was man überhaupt noch lesen kann. Da sind einige sehr interessante und bis heute auch klassische Sonderfonds daraus entstanden, die noch so benutzt werden, um eben einen besonderen Effekt zu erzielen. Ich habe leider auch hier keine Beispiele dabei, findet man aber im Netz, wenn man mal googelt, irgendwie Emigre, und dann in der Bildsuche findet man einige schöne Beispiele. Man kann aber auch in solchen Anbietern wie bei Fontshop, die einfach Schriften verkaufen, und nicht nur die sie selber machen, sondern die sie, also als Zwischenhändler, da kann man Fonts kaufen. Da muss man halt entsprechend nicht Scala, der Humboldt-Uni, 160 € für so ein Paket. Kann man sich dort anschauen, kann man sich auch mal ein paar Tests rendern lassen, dann tippt einen Text ein und kriegt dann das Aussehen dieser Schrift. Also da gibt's, es ist einfach ein Markt und ihr habt jetzt vielleicht eine stärkere Vorstellung, warum das so teuer ist, eine Schrift, weil es nicht, es ist zwar nur klein und man sieht es eigentlich kaum, aber da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Ich gehe noch einen Schritt weiter, da stecken immer Menschen hinter. Hinter jedem Font steckt ein Designer, sollte zumindest. Angefangen bei Claude Garamond, der ist ja schon diese zeitlose Garamond und mit ihren vielen Varianten beschert hat. John Baskerville hat eine sehr schöne klassizistische Antiqua hinterlassen. Stanley Morrison, von dem kommt die Times und die verschiedenen Ableger der Times, Times New Roman und Times New und wie sie alle heißen, also die Zeitungsschrift. Paul Renner war schon erwähnt für die Futura, Max Miedinger für die Helvetica und Jan Tschichold, einer der, ich glaube, den habt ihr in der Übung auch schon mal erwähnt, nicht? Hast du nicht der weniger als Schriftentwerfer, aber als Typograf sich hervorgetan hat. Ich weiß nicht, warum das so eine hässliche Schrift darunter ist. Ottel Eicher, nicht die Rotes, und sehr viel theoretische Schriften und naja, ähnlich. Also das sind so wichtige Namen, Kurt Weidemann, Frutiger oder Spiekermann, die wichtigen Namen im Fontbereich, aber längst nicht alle. Auch hier sind solche Anbieter wie Fontshop gut, weil die zu einer Schrift, man tippt eine Schrift ein und kriegt dann auch biografische Hintergründe. Wer war das eigentlich, wer das gemacht hat und warum hat er es so gemacht? Manche schreiben auch, warum sie sagen, nein, ich bin der Meinung, so soll eine Schrift aussehen und nicht anders, in historischer Auseinandersetzung. Es gibt dann aber auch den großen Streit, ab wann ist eigentlich eine Schrift was Eigenes und ab wann nicht. Und hier ist das so ein ganz bekannte, die bekannte Frage, Helvetica ist sehr beliebt, das habe ich ja letzte Woche auch, glaube ich, diese Folie gezeigt, nicht für Corporate Fonts, welche Firmen auf welche Schrift sitzen, die Helvetica ist da ganz populär. So, und hier hat man so ein paar Beispiele für eine Helvetica. Und hier ist die Arial, Microsofts Variante. Rot unterstrichen sind die Unterschiede. Und hier habe ich es mal ein bisschen größer. Das G, nicht? Sieht man in der Helvetica hat so ein Pfeil und in der Arial, naja, ist der Pfeil eigentlich da, aber abgeschnitten. Die haben sich noch nicht mal Mühe gegeben, das abzurunden. Die haben einfach unten diese Ecke abgenommen. Das Q hat in der Tat einen kleinen Schlenker. Das R ist ein bisschen glatter, ein bisschen misslungener, würde ich sagen. Einfach so das zweite Bein abgenommen. Das A, das ist ganz subtil. Das A hat oben keine horizontale Abstrich mehr, sondern es ist so ein bisschen angeschrägt. Und hinten natürlich der hintere Abstrich ist, bei der Arial steht er auf und bei der Helvetica ist es wirklich ein Abstrich. Beim R ganz ähnlich und beim T. Das sind im Wesentlichen die Unterschiede zwischen Helvetica und Arial. Hier sieht man es nochmal, nicht? Das ist einer der Hauptunterschiede, dieses und jenes. So, und jetzt kann man sich fragen, ist es eine eigene Schrift oder ist es keine eigene Schrift? Microsoft besteht darauf, dass es also viel kreative Arbeit war, die Arial zu entwerfen und man keineswegs Lizenzen zahlen müsse an Helvetica, die ja keine Adobe-Font ist, wie ihr wisst. Also so kann man neue Schriften entwerfen. Man nehme eine beliebte und ändere sie in 3, 4 oder 6 Buchstaben auch nur dezent ab und gibt ihr einen neuen Namen. Das ist nicht unüblich in dieser Schriftenwelt. Es gibt natürlich den Schutz durch das Wiener Abkommen. Ein neuer Schriftentwurf soll neu und eigentümlich sein, also muss irgendwie eine ganz eigene Anmutung haben, um die wichtigste Voraussetzung für die Schutzfähigkeit zu erfüllen. Gemäß Artikel 2 Absatz 1, Satz 2 des Wiener Abkommens werden Neuheit und Eigentümlichkeit durch den Stil oder Gesamteindruck einer Schrift bestimmt. Neu ist, wenn eine Schrift bei der Hinterlegung in Fachkreisen weder bekannt ist, noch hätte bekannt sein müssen, also sie wurde noch nicht veröffentlicht oder in irgendwelchen Entwürfen vorgestellt, die Schrift zwar nicht neu ist, aber seit mehr als 50 Jahren unbekannt, also vielleicht eine alte Schrift, die in irgendeinem Manuskript gefunden wurde und jetzt digitalisiert ist, die Schrift zwar nicht neu ist, aber in dem betreffenden Gewerbezweig unbekannt ist, sachlich, weil man halt immer Antiqua-Schriften genutzt hat und keine Grotesk-Schriften. Und plötzlich kommt in dem Gewerbe die Grotesk-Schrift rein und dann kann man sagen, ich nenne sie neu. Oder die Schrift zwar nicht neu ist, aber in der Bundesrepublik unbekannt ist, weil es vielleicht eine ungarische Schrift aus dem späten 19. Jahrhundert ist, die dort aber schon lange benutzt wurde. Also das sind so Fragen. Hier sieht man mal die Helvetica, die berühmten Schriftenhäuser, sind diese neu und eigentümlich. Ich habe die Helvetica oben, darunter die Europa Grotesk, die Holsatia, die Triumvirat, die Arial und die Accident Grotesk Buch. Und der geneigte, also es ist nicht sehr schön gerastert, muss man sagen, aber der geneigte Zuschauer mag ja mal suchen, ob er Unterschiede findet in der Anmutung. Also sind die tatsächlich neu und eigentümlich? Und das entsteht genau, das ist genau das Problem bei den Fonts. Man hat ja so solche Listings, die da vorliegen, und es ist relativ schnell, einfach so ein Listing zu nehmen. Since Type 1 Fonts, das ist Adobe. Warum Adobe auch immer sagt, es handelt sich nicht um grafische Repräsentationen, sondern um Programme, die sind anders geschützt. Ansonsten kann man nämlich einfach die Schrift kopieren und man tauscht oben den Namen aus Accidents Grotesque Roman mit Basic Commercial LT Roman. Und ansonsten, also Family Name ändert sich, aber und Trademark Notice wird hier geändert. Aber ansonsten, das sieht man unten, das ist ein echtes Beispiel. Ändert sich an der Beschreibung des Ts, ihr habt das ja gesehen, nicht, wie PostScript so ein bisschen funktioniert, gar nichts. Man kopiert Buchstabe für Buchstabe oder Glyph für Glyph und ändert so ein paar Details im Header. Und so kann man dann solche Schriftsammlungen, 1000 Type 1 oder 2000 professionelle Schriften für 12,50 €, das geht. Es ist vermutlich Hehlerware. aber es gibt eigentlich wenig, naja, das ist so ein bisschen, weil es keiner sieht, gibt es auch nur so einige Fondhäuser, die sich dagegen wehren, aber im Grunde genommen, solche Raubkopierer sind noch keine Verbrecher, weil es da noch keine Lobby gibt, die so groß ist, dass sie Kampagnen finanziert, die in Kinos gezeigt werden können. Aber nichtsdestotrotz ist es vermutlich, also man kann ja vielleicht den Umweg übers Ausland gehen, also ein großer Markt, und dass es solche Bücher gibt mit 25.000 Schriften, verdankt sich vielfach der einfachen Tatsache, dass eine Schrift schon dann als neu gilt, wenn sie neuen Namen hat. Und Adobe reagiert eben durch solche Sätze wie "Since Type 1 fonts are expressed as computer programs, they are copyrightable as is any other computer software. For some time, the copyright status of some types of typeface software was unclear, since typeface designs are not copyrightable in the United States. Because Type 1 fonts are computer programs rather than mere data depiction, a typeface, they are clearly copyrightable." Und deswegen reden sie auch nie von Fonts, sondern immer nur von Programmen, also Type 1 Programs, um klarzumachen, wir sind in den USA schützbar. In Europa ist es ein bisschen anders. In Deutschland gibt es ein eigenes Gesetz, was Fonts schützt, so ein Gutachterrecht, denn im Zweifel, wer entscheidet, ob es was Neues ist oder nicht? Der Gutachter muss dann eben sagen, ja, das C hat plötzlich eine leichte Schräge, also ist es in der Tat etwas anderes. Ist also ein großes Problem, aber es ist, wie man sieht, relativ einfach, aus einem bestehenden, erfolgreichen Font einen unbekannten und neu vermarktbaren neuen Font zu machen. Das führt dann dazu andersherum, dass eben diese, habe ich ja schon gezeigt, diese Liste, einerseits sehr viele Helvetica nehmen, aber ob es wirklich die Helvetica ist oder nur eine der vielen Klone, ist vielleicht gar nicht klar, weil URW, die diese Untersuchung gemacht haben, die schauen sich ja die Broschüren an und wissen dann, aha, das ist eine Helvetica oder eine Arial, weil die sich unterscheiden. Wenn es aber eine der vielen Helvetica Klone ist, und vielleicht dieses Haus dachte, aha, wir kaufen uns nicht die, sondern irgendwie eine andere. Im Zweifel wird die dann in dieser Liste auch als Helvetica verbucht. Aber viele dieser Schriften sind ja auch nicht so teuer, dass sich eine Firma das nicht leisten kann. Aber das führt wieder zu der Frage Corporate Fonts, also die Anmutung einer Schrift, die ja schützbar ist, nach dem Wiener Abkommen und den entsprechenden nationalen Gesetzen, sorgt dafür, und das habt ihr in der Übung inzwischen ja auch schon mal behandelt, dass man mit einer bestimmten Schrift dann auch relativ schnell eine bestimmte Firma verbindet. Hier ist Apple-Werbung noch aus dem letzten Jahrhundert, muss man sagen, als Apple als Hausschrift noch die Garamond hatte. Und hier sieht man dann die Möglichkeit, also Apple wirbt damit und Intel warb dann auch mal mit einer Garamond, aber sah von der Werbung so aus, als sei es eigentlich ein Apple. Inzwischen hat diese Werbung ja wieder Aktualität gewonnen, weil Intel in Zeit auch wieder für Apple-Rechner gilt. Aber auch NEC hat sich der Garamond-Liebe angeschlossen. Alle Laserdrucker sind gleich, oder? Hier werden dann Äpfel mit Birnen verglichen, weil das Problem ist, wer zuerst so eine Corporate, also eine Firmenidentität mit einer bestimmten Schrift verbindet, der sorgt dafür, dass alle, die das imitieren, eigentlich mehr Werbung für die ursprüngliche Firma machen als für sich selber. Auf der rechten Seite sieht man dann noch, als der, ich glaube, der I Love You Virus, genau, als der durch die Welt geisterte und dann und massenhaft Rechneralarm gelegt hat, dahin sind Betroffene, ja, Zeitzeugen erinnern sich, als der also die Rechneralarm legte und zwar massiv die ganzen Firmen auch beschädigte, weil sie ihre Rechner nicht mehr bedienen konnten, war eine Hamburger Springer und Jacobi, eine Hamburger Grafikdesignbüro, die mit ihren Apple-Rechnern arbeiteten, die schalteten auf eigene Kosten diese Anzeige, liebe Windows-User, we love you, in Apples Hausschrift dazu, think different darunter, also eine kostenlose Apple-Werbung von fanatischen Apple-Kunden. Das ist, also nur Apple schafft es, also diese Form von Produktzugehörigkeit zu erzeugen. Apple hat dann davon abgesehen, Klage zu erheben wegen missbräuchlicher Benutzung des Logos und der Schrift, haben sich wahrscheinlich insgeheim sehr gefreut, dass sie derartige ergebene Kunden hatten. Gut, die Frage ist jetzt, die noch gestellt wird, wie kann man, jetzt haben wir die Schriften irgendwie repräsentiert, wir können sie am Bildschirm wieder darstellen, also wieder aufrastern. Wie werden sie jetzt intern, bevor dieser Rasterungsprozess stattfindet, wie werden die kodiert? Hier sieht man also den EBC-Dic-Code, das ist der erste, also der steht aus dem Binary Code Decimal von IBM, groß in IBM Großrechnern eingesetzte Code. indem man, ich habe erste und zweite Hexadezimalzahl und dann kann ich die Buchstaben und Sonderzeichen und Steuerzeichen entsprechend kodieren. Man sieht ein großes Problem, das Alphabet ist nicht sequenziell. Also sowas wie 81 bis 89 ist dann, oder 81 bis 89 ist dann A bis I, aber da muss man 91 bis 99 gehen für die nächsten Buchstaben und das hat ganz fürchterliche Programmierverrenkungen zur Folge gehabt, um also Buchstaben dort irgendwie zu durchsuchen. Man kann ja nicht sequenziell alles durchsuchen, sondern muss immer nur bestimmte Bereiche zu durchsuchen, um zu testen, ob irgendwas ein Buchstabe ist. Ungefähr zur gleichen Zeit entwickelte sich dann auch der American Standard Code for Information Interchange, ASCII, in dem Buchstaben, also in diesem Fall nur die Groß- und Kleinbuchstaben, aber sequenziell hintereinander gereiht werden, irgendwie von 65 bis 89, bis 90 sind dann die Großbuchstaben und entsprechend von 97 bis 122 die Kleinbuchstaben und vor 32 sind Sonderzeichen, die noch aus anderen Zeiten kommen, sowas wie die 007, ist glaube ich Bell, also so die Glocke des Rades von der Schreibmaschine. Wenn man am Ende ist, dann macht's Bing und dann kann man wieder zurückfahren. Also solche Dinge sind drin, neue Zeile, ein neuer Absatz. Das wird da kodiert, ist ein 7-Bit-Code, weil es wirklich nur bis 128 oder 127 geht, von 0 bis 127, ist seit 1967 wirklich auch standardisiert und seitdem entsprechend erweitert worden. Hier sieht man die ISO 8895-Familie, die alle auf ASCII aufsetzt, aber dann in dem achten Bit ihre entsprechenden Sonderzeichen unterbringt. Ganz bekannt ist der 8859-1. Also es gibt von 1 bis 16 Latin West Europe, Westeuropa, wo dann so europäische Sonderzeichen untergebracht werden, also insbesondere A's, Ä's, Ü's und auch spanische und aus anderen Sprachen französische Sonderzeichen. Es gibt aber auch, maltesische, estnische, lateinisch-kyrillisch, lateinisch-arabisch, lateinisch-griechische. Das wird dann zum Problem, wenn man eine Website aufruft, die kein Character Set mitliefert, also wo oben dieser Meta-Tag nicht drinsteht. Aber der Computer davon ausgeht, es ist sowieso immer alles 88591, weil man das so standardmäßig eingestellt hat. Man kann ja immer einstellen, welche Codierung gewählt wird. Und die Zahlen, die der Computer dann empfängt, übersetzt in Buchstaben aus diesem Alphabet, aber faktisch der Autor dieser Webseite irgendwie im Kyrillisch oder in Griechisch geschrieben hat. Und nicht, dass man es dann lesen könnte, aber dann hätte man wenigstens die richtigen Zeichen. Und also manchmal kann man es ja dann doch, will man es ja doch lesen. Und da darf man sich nicht wundern, wenn oben diese Character Information, der Charset, fehlt. Das Problem ist, wir haben jetzt verschiedene Formate, die alle in 8-Bit auskommen wollen und in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Das hat international, gerade als das Internet dann auch seine Runden machte und sich verbreitete, hat es dafür gesorgt, dass man nicht sagt, also wir können nicht alle Schriften immer in allen Rechnern implementieren oder davon ausgehen, dass man mit 8-Bit hinkommt, um also eigentlich nur mit 127 Zeichen dann alle Alphabete kodieren kann. Es geht also auf dieses Format, dieses ISO-Format in Unicode seit 1991. Die haben natürlich das Latin 1 übernommen, also das 88591 Latin West Europe aufgebaut und alles darüber hinausgehende dann um deutlich mehr Zeichen erweitert. Also in der Version 1 28.902 Zeichen. Seit 2006 ist Unicode 5.0 als Standard raus, kann man auf der Website bei Unicode sich jedes einzelne Glyph anschauen, wenn man möchte. Also sie haben da sehr umfassende Datenbanken. Seit 2006 in Version 5 99.000 Zeichen, beliebig für viele sind möglich. Also man benutzt zurzeit 9-10% dessen, was Unicode vorsieht. Und ist implementiert in Java, XML, also in verschiedenen Betriebssystemen. Die nächste Frage ist dann, wie kann man es wieder so in Unicode-Zeichen wieder in den Computer bringen? Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Wie ist organisiert Unicode? In 17 Ebenen, Planes, und jede Ebene umfasst 65.536 Zeichen. Ist hier aufgeschlüsselt in diese kleinen Quadrate. Jedes Kästchen repräsentiert 256 Zeichen. Und dann hat man halt in den ersten 2,5 Blöcken ist Latin Scripts and Symbols, dann gibt es linguistische Schrift, andere europäische Schriften. Und hier sieht man auch, das Rote und Hellrote ist Unified Han und East Asian Script, ostasiatische und chinesische Schriften, die hier den größten Bestandteil an Glyphen beanspruchen, an Zeichen beanspruchen. Und dann gibt es noch Surrogates and Private Use, die Möglichkeit für, naja, dass so eine Firma ihre eigenen Schriften dort unterbringt, diakritische Zeichen, Sonderzeichen und so weiter. Und das ist erst die erste Ebene. Davon gibt es 17 Ebenen. Manche, also die meisten davon sind noch unbelegt, aber so auf Ebene 2 findet man die Linear A und die Linear B, also alte Schriften, die vor allem für Altorientalisten interessant sind. Man hat aber das Ziel, jedes Schriftsystem, was es auch nur gibt, in diesem Unicode unterzubringen. Und man reserviert so viel, weil man sagt, vielleicht findet man irgendwann eine Zivilisation, die ähnlich wie das Chinesische, also unendlich viele Zeichen haben, oder tausende von Zeichen, und da braucht man vielleicht ein oder zwei Ebenen, um irgendeine untergegangene Kultur auch noch entsprechend abzubilden. Also man hofft, dass ähnlich wie bei IP Next Generation dann so viel Code-Adressen da sind, dass man sich nie mehr drum streiten muss, ob jetzt dieses Zeichen doppelt oder dreifach belegt ist. Da gibt's auch eine nette Anekdote dazu. Hier sieht man mal Zeichen und Glyphen. Also es werden Zeichen repräsentiert, aber keine Glyphen, die dort in den Unicode passen. Also hier sieht man das kleine G, das ist Unicode 0067, Latin Small Letter G. FI, das ist eine Ligatur, die ist Latin Small Letter F und Latin Small Letter I, wird durch zwei Zeichen repräsentiert, diese eine Glyph, also durch zwei Unicode-Zeichen. Das muss dann entsprechend das Rendering-Programm wissen, dass diese beiden Zeichen zu einer Ligatur zusammengefasst werden. Das Ohm-Zeichen hat eigentlich, also dieser gleiche Glyph hat zwei verschiedene Repräsentierungen, einmal als Ohm-Zeichen, einmal als großes Omega im Griechischen. Und dazu gibt es diese Beobachtung, dass das kleine a einmal der Latin Small Letter A ist und einmal Cyrillic Small Letter A ist. Und es gab mal die Möglichkeit, Unicode-URLs zu definieren. Und hier sieht man die Möglichkeit, wie man einen PayPal-Spoof macht, indem man das kyrillische Zeichen reserviert. Das hat, glaube ich, Bruce Schneier hat das mal beschrieben. Das hatte, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat oder jemand anders, ich glaube, er hat es auch irgendwoher gelesen. Die haben sich halt das kyrillische PayPal reserviert, was ja von der Unicode-Repräsentierung was anderes ist als das mit dem Lateinischen, aber für den Benutzer genauso aussieht. Und wenn ich dann einen Link in eine E-Mail schreibe, schauen Sie bei PayPal, dann drückt man drauf, landet bei einer Adresse, die aussieht wie PayPal, aber eben nur das Kyrillische hat. Und da konnte man dann alle möglichen Phishing-Attacken starten. Aus diesem Grund sind Unicode-URLs in den meisten Browsern auch wieder ausgestellt worden, weil es zu viele Möglichkeiten gibt, URLs zu spoofen und damit den Fischern zu viel Futter gegeben wird. Also das war so eine Möglichkeit, wie man diesen Umstand ausnutzt, dass das gleiche Glyph verschiedene Repräsentationen hat in Unicode. So, und die letzte Frage, die dann noch gestellt werden kann, ist, wie kann ich eigentlich Unicode, das ist jetzt also vielleicht ein zu langes Zeichen, das passt ja nicht in ein, wie kann ich das in Bits oder in Bytes darstellen? Und da gibt es verschiedene Codierungen, UTF-8, 8-Bit-Codierung mit variabler Länge, 16-Bit, 32-Bit und sogar EBCDIC, also dieses IBM Mainframe, was auch nur auf IBM Mainframes läuft, was ich ja kurz erwähnt hatte, was interessanterweise zu einer Zeit entstand, als IBM im ASCII-Standardisierungskonsortium saß, aber sie haben trotzdem sich entschieden, wir nehmen nicht ASCII, das ist dieses Neue, was die anderen auch haben, sondern wir nehmen unseres und damit halt bis heute auch relativ alleine stehen, aber sie haben es, weil sie die entsprechenden Konsortien besetzen, schaffen sie es überall, dass es auch noch berücksichtigt wird, weil es ja so viele Mainframes gibt, die man nicht einfach umstellen kann. Also gibt es auch eine UTF-EBCDIC-Codierung. Wie sieht das aus? Der Buchstabe Y in Unicode 0079 wird dann halt, naja, ich will es ja nicht, ich will ja hier nie irgendwie Codes vorlesen, aber der wird so repräsentiert, dass man die 79 nimmt, und wenn es dann ein längerer, also zum Beispiel das Eurozeichen, was auf einer ganz anderen Ebene liegt, wenn das untergebracht werden soll, muss man entsprechend mehr Bytes zur Verfügung stellen, um dieses Zeichen zu repräsentieren, oder ein Violinschlüssel, der liegt jetzt auf der, nee, Der Violinschlüssel liegt auf einer neuen Ebene. Das Eurozeichen liegt noch auf der Ebene 1 und der Violinschlüssel liegt auf einer neuen Ebene, wo musikalische Sonderzeichen kodiert werden. Und entsprechend passt sich diese UTF-Kodierung an. Man ahnt, also man sieht UTF, dass es vorkommt, sieht man oben wieder in der Webseite im Content-Type, diesmal halt Charset UTF-8, hat den Vorteil, dass man hier alle Unicode-Zeichen darstellen kann. Es kann auch UTF-16 sein. Und wenn man das wieder nicht mitgibt, aber in UTF-8 sendet, dann kommen solche Darstellungen veraltetert ISO 8859 Software raus. Das kennt man bei manchen Webseiten, die diese Charset nicht mitgeben. Also, dass dann so komische Zeichen auf dem Bildschirm stehen und man gar nicht so richtig weiß, wer sich sowas ausgedacht hat. Da werden halt 1 bis 4 Bytes als lateinische Sonderzeichen interpretiert und nicht als ein Unicode-Zeichen. Wen das interessiert, das ist aus der Wikipedia so eine Darstellung. Die ist da ungeschlagen, was also lange Tabellen angeht und Beschreibungen und Codierungen und Ähnliches. Zum Schluss noch Computersatz. Naja, das sind so die Programme, die sich seit dem PageMaker, der angefangen hat, Aldus, gibt es inzwischen, naja, Tech macht so automatischen Computersatz. FrameMaker, Quark Express oder Adobe InDesign sind eigentlich Industriestandard. Auch einer der Gründe, warum wir in den Übungen auf InDesign, also man hätte auch Quark Express jetzt nehmen können, umgestiegen sind. Ihr könnt vieles, was so Satz angeht, inzwischen auch in Textverarbeitungssystemen machen. Also in verschiedenen Office-Suiten, aber gerade so die Mikrotypografie oder das Einstellen des Kernings oder Unterschneidung, optischer Randausgleich und Ähnliches, da reichen die herkömmlichen Verfahren nicht aus, beziehungsweise machen es automatisch. Es sieht ja nicht schlecht aus, aber man kann an den Parametern nicht schrauben. Und es gibt gerade im Umgang mit digitalen Schriften eine ganze Menge Parameter, die man einstellen kann. Und gerade bei, also wenn man nicht nur Fließtext setzt, sondern wenn man Broschüren gestalten möchte, Kombination von Text und Bild, das funktioniert in Textverarbeitungsprogrammen immer nur sehr mäßig bis heute, muss man sagen. Und da braucht man dann derartige Software, um auch Ergebnisse zu erschaffen, die das würdigen, was von den Schriftherstellern, Erstellern und Verkäufern auch reingesteckt wird, von den Verkäufern nicht, aber von den Herstellern und den Firmen, die diese Schriften dann auch aufbauen, was die vorgesehen haben, da braucht man die Programme, um das auch wieder rauszuholen. So, ich beende damit dann wieder den Schrift-Digital-Teil. Wir gehen in der nächsten Woche dann in die frühe Neuzeit zurück, zu den Flugblättern und Zeitungen und dann zu den Briefen. Und wünsche euch bis dahin ein schönes Wochenende.